Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Das ist Reflexe auf DRS2, am Mikrofon Hans-Ulrich Probst. Neues von Max Frisch lautet die Affiche für heute und mein Gast ist Walter Obschlager, langjähriger Leiter des Max-Frisch-Archivs an der ETH Zürich. Herzlich willkommen, Walter Obschlager. Ja, dieser Tage erscheint seit langem zum ersten Mal ein Originaltext neu von Max Frisch. Es sind zwei Poetikvorlesungen, die er im November 1981 in englischer Sprache gehalten hat. Englisch sind sie auch irgendwo mal erschienen, jetzt aber Deutsch. Warum erst jetzt, warum gerade jetzt, Walter Obschlager?
Es gibt ja nicht allzu viel Unveröffentlichtes, das Max Frisch zurückgelassen hat. Jetzt einmal abgesehen von den Briefwechseln, die ja noch gesperrt sind, gibt es kaum noch Texte, die bereit liegen sozusagen zur Veröffentlichung. Etwas, das vielleicht mit ein Grund sein mag, dass es erst jetzt erscheint, hat vielleicht damit zu tun, dass Frisch sich immer dagegen gesträubt hat, Texte zu veröffentlichen, die er geschrieben hat für Zuhörer. Es gibt sicher da unterschiedliche Texte, also seine Reden zum Beispiel, seine großen Reden, Schweiz als Heimat und so weiter, sind ja auch für Zuhörer geschrieben, aber es sind ganz offensichtlich Texte, die auch für eine Veröffentlichung geschrieben sind. Diese Veröffentlichung dieser Vorlesungen, das hat ja ein ganz spezifisches Publikum. Also die amerikanischen Studenten, das ist ganz offensichtlich auf dieses Publikum zugeschnitten. Und es mag sicher eine gewisse Rolle gespielt haben, dass man eben im Hinterkopf immer diese Vorbehalte von Frisch hatte. Soll man jetzt so etwas veröffentlichen?
Also zu Lebzeiten hätte er gewiss nie zugestimmt, denken Sie?
Ja, das würde ich so sagen, ja. Genauso wie er ja die Gespräche mit Philipp Bio, also das wollte er nicht, dass die veröffentlicht werden. Das ist gesprochene Sprache, hat er immer gesagt, und das ist etwas anderes.
Und hier ist es noch sozusagen ein Entwurf, der dann ins Englische übersetzt wurde. Also er hat es zwar deutsch geschrieben, aber wie Peter Bixel in seinem Nachwort schreibt, liest es sich zum Teil fast wie schon eine Rückübersetzung aus dem Englischen. Also es ist eine sehr klare, eine sehr einfache Sprache. Poetikvorlesungen, das gibt's mittlerweile überall. Also unter dieser Affiche kann man eigentlich über alles reden, was man will. Wie hat Max Frisch das angepackt? Also worin sehen Sie die Bedeutung dieser beiden Vorlesungen?
Es ist ja interessant, wie er langsam, scheint mir, in diesen beiden Vorlesungen darauf kommt, also darauf zustrebt, um was es ihm eigentlich geht. Wie er vorsichtig über den Begriff der Poesie dann zur Utopie kommt. Und ich meine, darum geht es ihm letztlich. Also die Literatur als Statthalter in der Utopie. So beendet er ja dann seine Vorlesung.
Nach dem Wort von Walter Benjamin, ja?
Ja, richtig, jawohl. Und das hat seine besondere Bedeutung dadurch, dass das ja ein Begriff schon damals war, der gerade in der Schweiz nicht sehr gerne gehört wurde. Also in der Schweiz ist Utopie das, was man nicht machen kann. Und dass er ausgerechnet in New York eben dieses Thema anschneidet, und dass ihm dieses Thema wichtig ist, das ist kein Zufall, dass er das nicht in der Schweiz macht. Also es geht ihm um die Utopie.
Kein Zufall insofern, als er war damals 70, ja gerade die Zelte in der Schweiz abgebrochen hatte, nach New York übersiedelt war und durchaus dort leben wollte. Also er hat das zwar dann ein paar Jahre später wieder zurückgenommen, aber im Moment fühlt er sich als New Yorker und erzählt jetzt diesen Studenten, wie es ihm geht, wenn er die eigenen Werke wieder liest. Also es ist, die erste Vorlesung ist im Grunde eine Selbstbefragung anhand von Schlüsselzitaten aus den Werken, vor allem aus dem Tagebuch 1. Der einladende Professor, der hat dann diesen Vorlesung den Titel gegeben, The Writer's Journey from Impulse to Imagination. Also wie kommt es vom Schreibimpuls dann zur Entfaltung, zur Entwicklung der Einbildungskraft? Und da blockt ja Frisch gleich ab. Man liest sehr rasch, ich habe keine Theorie, da ist einer der frühen Sätze. Ich habe auch kein Rezept, schiebt er noch nach. Er wehrt sich also eigentlich gegen diese poetologische Festlegung.
Einerseits wehrt er sich dagegen, wahrscheinlich, weil er das Gefühl hat, dass etwas Bestimmtes von ihm erwartet wird, eben in Richtung einer Anleitung. Weil diese Studenten, die sind ja da in einem Schreibkurs eigentlich engagiert, nicht? Und die wollen wissen, wie macht man das. Deshalb wahrscheinlich diese Abgrenzung. Aber spannend wird es ja dann, wie er dann eben darauf zu sprechen kommt. Also das, was ihm dann eben wichtig ist, die Imagination, nicht? Dieser Begriff fasziniert ihn ja. Und er überlegt sich jetzt während dieser Vorlesung oder während er diese Vorlesung geschrieben hat, was verstehe ich eigentlich unter Imagination? Was ist das eigentlich? Und man merkt schon da, wie vorsichtig, wie behutsam er mit solchen Begriffen umgeht. Damit er will sie nicht definieren, weil er sich im Klaren darüber ist, dass das nicht geht. Man kann sie nicht in der üblichen Weise definieren. Und es ist ganz spannend, wie er das jetzt einkreist. Also spannend für mich jetzt als Leser jedenfalls war es, wie er das einkreist, was könnte Imagination sein? Was kann ich dazu sagen? Und was ist das Unsagbare dazu?
Sie geben jetzt gleich einen Schlüsselbegriff, was wichtig ist, das Unsagbare. So zitiert er sich aus dem Tagebuch 1 und es hat überhaupt bei den Zitaten, die er ausgewählt hat, sind solche Schlüsselüberlegungen, auch jene berühmte, wo er das Schreiten mit der Feder in der Erdbebenwarte, also das seismografische Moment betont. Eigentlich sind nicht wir es, die es schreiben, sondern wir werden geschrieben. Schreiben heißt sich selber lesen. Und das bestätigt er eigentlich jetzt alles. Also er unternimmt diese Reise durch das Werk und bei vielen bleibt er bei den frühen Positionen nicht stehen, sondern bekräftigt sie. Auch ein Schlüsselsatz aus Stiller, ich habe keine Sprache für die Wirklichkeit. Also das ist eigentlich das Ringen um das Sagbare ist, das ein Schriftsteller, ein Dichter antreibt. Und dass man von der Wirklichkeit nur handeln kann in der Fiktion. Das ist ja vielleicht das, womit wir Frisch zuallererst assoziieren. Gantenbein, ich probiere Geschichten an wie Kleider. Oder man kann alles erzählen, nur nicht sein eigenes Leben. Ein Satz aus Stiller. Aus Montauk, ich habe mich nie selbst beschrieben, ich habe mich nur verraten. Also die Wichtigkeit der Fiktion, um überhaupt der Realität habhaft zu werden. Ja. Das können wir hier nochmals in ganz klaren, einfachen Sätzen entwickelt verfolgen.
Ja, das Spannende daran ist ja eben, wie er eigentlich von seinen frühen Schriften ausgeht, also Tagebuch 46, 49, wie er jetzt anhand dieser Texte überprüft, wie er heute dazu steht. Und es gibt ja diesen interessanten Satz von ihm, wenn man ihn jetzt fragen würde, wie er heute dazu stehen würde, sagt er ja, das möchte ich auch gern wissen. Und an einer anderen Stelle sagt er, als er einen Satz hört, wenn ich nicht wüsste, dass ich das damals geschrieben hätte, würde ich behaupten, das habe ich gerade heute gedacht. Und dann kommt der Satz, ist das nicht schrecklich?
Ja, genau, diese Ambivalenz, also er kokettiert natürlich auch, er ist also gut drauf, er ist ironisch, ja. Er befragt sich selbst hartnäckig, aber doch mit einer großen Gelassenheit. Ja. Und einerseits sagt er eben, es bleibt uns nur die Fiktion, die Beschreibung reicht nicht, da verweist er zum Beispiel auf Kafkas Strafkolonie, die natürlich viel mehr über das Grauen des 20. Jahrhunderts zu sagen vermag als ein Dokumentarbericht. Also es geht um Fiktion und gleichzeitig betont er aber auch, es gibt keine Fiktion, die nicht auf Erfahrung beruht. Also diese Doppelstrategie ist es sozusagen, die den Dichter dann ausmacht. Nicht? Mhm. Und zur Imagination und zum Schreiben hat er ja dann gesagt, es sind immer einzelne Bilder. Also er geht von Bildern aus, er hat nicht einen klaren Schreibplan. Das ist übrigens verblüffend, dass er auch sagt, ich weiß eigentlich nicht, wie Ingeborg Bachmann geschrieben hat, wie das Brecht gemacht hat oder Dürrenmatt. Da gab es offenbar wenig konkreten Austausch über das Handwerkliche.
Das sei ja ein einsames Geschäft, das Schreiben.
Und was er dann auch ein bisschen kokett sagt, was ich im Kopf habe, ist das Chaos. Also das ist der Anfang und wir können natürlich weitere Sätze schreiben als Notwehr, also das Bedürfnis, etwas loszuwerden. Eine existenzielle Geschichte eben.
Etwas auch zu überstehen.
Ja. Und die erste Vorlesung schließt ja dann mit dem Hinweis für die eben diese Schreibstudenten, also wenn sie das nur als Job oder Handwerk betrachten, dann gehen sie lieber an die Börse oder er sagt, dann wäre ich eigentlich lieber Schreiner, nicht?
Ja.
Die zweite Vorlesung dann war der Obschlag, da geht es jetzt direkt um das Verhältnis zum Leser, zu den Lesenden, also Öffentlichkeit als Partner, als Schlagwort über dem Ganzen und über die Funktion des Schriftstellers in der Gesellschaft. Was erfahren wir da Neues?
Ja, es ist ja eigentlich nichts ganz Neues, auch wenn er das so beschreibt, also dass er früher die Meinung gehabt hätte, Literatur hätte eine direkte politische Wirkung. Wenn wir das etwas genauer anschauen in seinem Werk und in seinen Aussagen, dann sehen wir, dass er das immer wieder hinterfragt hat. Er war sich überhaupt nie sicher, dass das so war. Er erlag nach seinen eigenen Worten hin und wieder der Versuchung, eben direkt politische Texte zu schreiben, in der Hoffnung, sie hätten eben eine direkte politische Wirkung. Und auf der anderen Seite muss man sagen, also wenn man an einen Text denkt, wie über die sogenannte Überfremdung in den 60er Jahren, nicht wahr? Wie dieser Text beginnt, da könnte man sagen, das ist eine direkte politische Aussage, nicht? Ein kleines Herrenvolk sieht sich in Gefahr. Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen. Ja, aber wenn man die Form dieses Satzes anschaut, dann ist einem doch sofort klar, das ist Literatur. Das ist kein ideologischer Standpunkt. Und insofern hat er ja immer diesen Weg gesucht. Und ich meine auch, die politische Wirkung, die Max Frisch gehabt hat, und die hat er gehabt, die ist nicht seinen politischen Intentionen und Verlautbarungen zu verdanken, sondern die ist in erster Linie der Form zu verdanken, wie er das geäußert hat, wie er das geschrieben hat und wie er das gesagt hat.
Die Sprache, die Sprache der Politiker eben aufbricht, die ideologisierte Sprache aufbricht und insofern subversiv wird und den Boden umpflügt, wie er es auch mal genannt hat. Das kann man hier jetzt nachverfolgen. Und natürlich ist hier wieder die Kontinuität, zitiert nämlich, also leicht verändert, eine Passage auch aus dem ersten Tagebuch, wonach er sagt, wer von Politik nichts wissen will, hat seinen politischen Beitrag schon geleistet, er dient der jeweils herrschenden Partei. Und seine Kunst ist affirmativ, also da grenzt er sich klar ab, aber eben er glaubt nicht mehr an die Aufrufe, die er dennoch unterzeichnet. Also man sieht hier natürlich auch den älter gewordenen Skeptiker, der sich manche Vergeblichkeit und manches trotzdem bewusst ist, nicht?
Ja, auf der anderen Seite kann es ja auch eine gewisse Erkenntnis sein, sage ich jetzt einmal, also ein gewisses gewachsenes oder bestätigtes Vertrauen in die eigene Kunst, in die Literatur, dass diese eben sehr wohl eine Wirkung hat, auch wenn das keine direkt politische ist. Aber das ist ja das, was er dann beschreibt, was die Literatur eben tut, insofern sie Literatur ist, und das heißt subversiv, dass sie eben die Klischees, mit denen nicht nur die Politiker leben, sondern mit denen wir ja auch leben, dass sie diese Klischees aufbricht, dass sie uns verunsichert, nicht? Da bringt er solche Sätze, mit denen wir doch auch aufgewachsen sind. Ein armer, aber ehrlicher Mann, nicht wahr? Was ist das für ein unglaubliches Klischee und wir sind uns dessen doch nie bewusst? Und jetzt kommt einer mit einer anderen Sprache. Und jetzt merken wir, wir haben ein Klischee, das wir ständig brauchen.
Also er schildert, wie Sie sagen, eigentlich aus einer reifen Haltung jetzt, was Literatur vermag, was sie kann. Er wechselt ja dann auch zum Begriff Poesie. Und am Ende steht ein kühnes Manifest. Das ist vielleicht Überraschung für die Lesenden. Jetzt, dass am Schluss wirklich fast wie ein Stein gemeißelt, da kommen jetzt Sätze. Im Buch ist es jetzt übertitelt Schwarzes Quadrat. Ja. In den Vorlesungen selbst bezieht sich das auf eine Anekdote, die Frisch erzählt. Wie kommt es zu diesem Titel und was meint das Manifest?
Ja. Also die Anekdote hat ja unmittelbar mit diesem schwarzen Quadrat zu tun, nicht?
Das berühmte Bild des russischen Avantgardisten Malevich von den Sowjets verboten.
Ja. Und jetzt kommt da der amerikanische Botschafter, nicht? Und wir möchten mal dieses Bild sehen. Und man sagt ihm, ja, dieses Bild ist da nicht ausgestellt, das ist im Keller. Und er sagt, ja, und immerhin, er darf es dann anschauen, 5 Minuten. Und er sagt dann, ja, man kann doch dieses Bild auch ausstellen. Die Leute verstehen das sowieso nicht. Und dann kommt, das ist eine ganz spannende Antwort, dass er dann gesagt bekommt, ja, aber wenn wir das jetzt neben die übliche, den sozialistischen Realismus, wie das da genannt wird, nicht, zu diesen Bildern hängen, dann merken ja die Leute plötzlich oder kommen auf die Idee, dass es eben noch etwas anderes gibt als den Staat. Und das drückt etwas aus, weil dieses Bild ist ja ein absolut abstraktes Bild. Das heißt, der Maler versucht, etwas auszudrücken, was völlig wegführt von etwas Gegenständlichem. Er versucht, reine Form zu finden, nicht wahr? Und das bedeutet dann dieses schwarze Quadrat auf diesem weißen Hintergrund. Und das Frisch, das derart beschäftigt und beeindruckt hat, das kann man eigentlich sehr gut nachvollziehen, weil er ja, und das zeigt sich da in seinem späten Werk ja vor allem, genau diesen Versuch immer wieder macht, von der Gegenständlichkeit wegzukommen, eigentlich auch von der Sprache wegzukommen. Er kommt ja immer mehr zum Rhythmus. Nicht? Der Rhythmus ist für ihn viel entscheidender als der Inhalt. Und insofern macht er einen Versuch, der dem Maler, dem russischen Maler, ja in einer bestimmten Art und Weise gelungen ist, was ihm als Schreibender aber nie gelingen kann, weil er müsste dann ohne Sprache auskommen und das geht nicht.
Genau, dann ist er wieder beim Unsagbaren gelandet. Ja, richtig, und ich meine, ja. Diese Versuche extremer Reduktion und Konzentration, dafür steht sicher beispielhaft Der Mensch erscheint im Holozän, dieses
richtig,
Buch,
also richtig, ja, ja,
vielleicht ja. Sein von heute aus eins der wichtigsten, das damals dann 7 Jahre zurücklag. Und jetzt versucht er eben aus dieser Malevich-Anekdote heraus seine Position, die Kunst als Gegenposition zur Macht bezeichnet, zu entfalten und macht das dann in sehr lapidaren, klaren Sätzen. Die Poesie ist zweckfrei, sie macht uns betroffen und lebendig, sie findet sich nicht ab mit dem Machbaren, also da kommt wieder, also es dreht sich immer um die Utopie und Utopie verstanden als die Klage darüber, was alles nicht so ist, wie wir es uns wünschen würden. Also alles, was nicht da ist. Er weigert sich ja eben. Das ist das Wesen der Utopie. Aber er sagt, die Poesie, die Literatur, die Sprache ist der Durchbruch zu einer genuinen Erfahrung der Existenz. Jeder in seinem geschichtlichen Moment.
Ja.
Und insofern eben ist sie subversiv. Sie ist das andere. Und vielleicht der wichtigste Satz dann, die Funktion der Literatur in der Gesellschaft, meine ich, typisch wieder diese Einschränkung, meine ich, die Funktion der Literatur in der Gesellschaft, meine ich, ist die permanente Irritation, dass es sie gibt. Nichts weiter.
Ja, ja. Und, also, dieses Manifest wirkt ja auf den ersten Blick sehr apodiktisch, nicht wahr? Und wieder ist ein gewisser Widerspruch zu dem, was er vorher ausführt, nicht? Und es ist so, wie wenn er am Schluss nochmals festhalten möchte, es gibt etwas und davon lasse ich mich nicht abbringen. Und das ist die Utopie. Und Peter Bixel geht ja in seinem Nachwort ein bisschen auf die Bedeutung der Stadt New York für Frisch ein, nicht wahr? Dass New York eigentlich für ihn so etwas wie die Möglichkeit einer Utopie bedeutet. Also wenn irgendwo das Wunder geschehen könnte, dass etwas von einer Utopie verwirklicht würde, dann wäre das für ihn New York.
Zu jenem Zeitpunkt jedenfalls.
Zu jenem Zeitpunkt,
ja. Genau. Ja. Und was Literatur eben liefert, ist implizit die Utopie, dass Menschsein anders könnte. Daran hält er fest. Und das sind für Frisch eigentlich große Worte. Und es ist von daher sehr eindrücklich, sie hier zu lesen. Eben vielleicht im apodiktischen Spiel, aber auch in der Ernsthaftigkeit. Ja. Was mich frappiert hat, weiß nicht, ob Sie das teilen, ist, dass hier eigentlich Frisch vieles wie ausprobiert oder vorwegnimmt, was er dann ein paar Jahre später wieder in der Schweiz und insbesondere im Umfeld dann des 75. Geburtstags der berühmten Solothurner Rede über das goldene Kalb, was er dort genauso dann formuliert. Also der Aufruf zum Widerstand, also eben die Irritation von Literatur per se, ohne jetzt politische Inhalte benennen zu wollen, das ist Sache der Politiker. Die Künstler haben nur darauf zu bestehen, es gibt noch anderes.
Ja.
Da sind die Gedanken aber eigentlich schon da. Aber wahrgenommen werden sie erst 5 Jahre später. Stimmt das?
Ich denke, dass diese Themen Frisch seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer wieder beschäftigt haben.
Und begleiten, ja.
Und das merkt man auch seinem ganzen Werk an. Aber was er natürlich erlebt hat, und das ist seine Erfahrung mit der Schweiz, an der er ja leidet, das beschreibt er ja auch, er leidet an der Schweiz, weil sie nichts wissen will, von der Wichtigkeit der Idee der Utopie. Also, die nichts wissen will davon, dass es wichtig ist, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das Leben eigentlich anders sein müsste. und nicht nur das Individuelle eben, sondern eben auch das Gesellschaftliche. Also die Schweiz als absolut utopiefeindliches Land, und in diesem Land war es ihm nicht mehr möglich, meine ich zu jenem Zeitpunkt, wieder von der Utopie zu reden. Also macht er das eben in New York zuerst. Das ist ihm ein wichtiger Schauplatz, wohlwissend, dass man das auch dann in der Schweiz wieder mal zur Kenntnis nehmen muss. Und 86 ist er wieder in einer ganz anderen Lebenssituation auch. Und da ist ja auch, bringt ja sozusagen dieses Vermächtnis. Das ist eigentlich das letzte Mal, dass er das jetzt noch einmal zum Thema einer öffentlichen Rede macht.
Und offensiv vertritt mit diesem Aufruf zu Widerstand. Aber die Vorlesungen sind insofern teilweise, kann man wie als Vorstufe lesen. Das macht sie spannend und rechtfertigt sicher auch die Veröffentlichung. Jetzt, Walter Obschlager, Sie haben es gesagt, an Primärtexten ist nicht mehr allzu viel erwarten. Es gibt noch Briefwechsel, es gibt das Berlin-Journal, das dann in 3 Jahren vermutlich gelesen werden darf.
Ja.
Was erwarten Sie selbst davon? Sie haben es auch nicht gelesen, obwohl 27 Jahre lang Archivar, Sie durften das auch nicht lesen.
Nein, Frisch hat das ja versiegelt, also er hat das in Schachteln verpackt, versiegelt, und es ist dann lange Jahre zwar im Archiv aufbewahrt worden, aber nach Frischs Tod ist es dann in einen Banksafe gebracht worden, damit es eben wirklich sicher ist. Niemand außer Frisch hat diese Korrespondenzen oder eben auch dieses Berliner Tagebuch gelesen. Die Erwartungen, die daran geknüpft werden, die sind natürlich ungeheuerlich, vor allem was das Berliner Tagebuch anbelangt. Und ich habe oft einfach herausgehört, da erwartet man sich so ein bisschen wieder etwas Skandalöses, nicht mal. Man weiß, das ist die Zeit seiner Ehekrise mit der Marianne, und da wird doch sicher wird da einiges zu erfahren sein, was da eigentlich gewesen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle diese Hoffnungen sehr, sehr enttäuscht werden. Denn was Frisch in Berlin interessiert hat, das kann man eigentlich wissen aus dem, was er hier und da geschrieben hat, auch im Tagebuch. Nämlich die politische Situation, die Freundschaften in Berlin, die Begegnungen mit Menschen, das Leben an einem anderen Ort, eben nicht in Zürich, sondern jetzt mal in Berlin.
Aber keine Schlüssellochperspektiven?
Ganz bestimmt nicht. Das würde Frisch überhaupt nicht entsprechen.
Walter Obschlager, Sie sind eben pensioniert worden, eben. Sie waren der erste Archivar, haben Max Frisch von daher persönlich gekannt. Das Archiv, ursprünglich irgendwo direkt der ETH angegliedert, ist jetzt in die ETH-Bibliothek eingegliedert worden, steht von daher auf guten Füßen, ist gesichert, sicher eine große Genugtuung, nachdem das ja früher so ein bisschen Appendix war. Man hat im Hauptgebäude sich da in den dritten Stock verirrt und plötzlich waren da ein paar Räume, wo dann zwar alles perfekt zugänglich war. Wie haben Sie Max Frisch erlebt? Was bleibt als wichtigster Eindruck bald 20 Jahre nach dem Tod?
Ja, der wichtigste Eindruck, der mir geblieben ist, ist ein Eindruck, den ich schon sehr bald hatte. Ich war ja am Anfang ziemlich skeptisch, ein Archiv einzurichten für einen lebenden Autor. Und dann noch für Max Frisch, von dem man ja überall sagte, wie schwierig der sei im persönlichen Umgang, nicht wahr? Und ich habe dann schon Bedenken gehabt, lässt der mich machen? Oder kommt er dann jeden Tag und kontrolliert und so weiter? Und ich bin sehr, sehr rasch eines Besseren belehrt worden. Also sobald er irgendwie wahrscheinlich ein gewisses Zutrauen gefasst hat, ich weiß nicht genau, wie man das nennen kann. Jedenfalls hat er mich immer in Ruhe arbeiten lassen. Wir haben hier und da auch über Dinge gestritten. Wir waren gar nicht immer gleicher Meinung, gerade was zum Beispiel die Herausgabe seiner Schriften über die Schweiz anbelangt. Da waren wir gar nicht immer einer Meinung. Und ich habe erlebt, wie er Argumenten gegenüber ganz einfach zugänglich war. Er konnte durchaus sagen, ja gut, ja, also es überzeugt mich, wenn Sie finden, dieser Text gehört dazu, ja, dann machen Sie es so. Eine unglaubliche, nicht ideologische Haltung von ihm, auch im Persönlichen. Und er hat Vertrauen geschenkt, was ich etwas sehr Seltenes finde, in einem umfassenden Sinne Vertrauen geschenkt. Und das ist geblieben bis zum Schluss. ich habe ihn erlebt als eine einfach integre Persönlichkeit, die nie irgendwie versucht hat, Dinge zu umschiffen oder ja, mit gewissen Schlaumeiereien vielleicht auch heikle Dinge zu vertuschen oder so. Er hat sich auch immer zu seinen Texten der 30er Jahre bekannt. Es gibt eine Ausnahme, das ist sein zweiter Roman, Antwort aus der Stille. Das hat, meine ich, nichts damit zu tun, dass dort irgendwelche verfänglichen Dinge stehen würden, sondern das hat einfach damit zu tun, dass er überzeugt war, dass das
künstlerisch
ein
gescheitert war.
Schlechter Roman im künstlerischen Sinne war, und den wollte er am liebsten nicht geschrieben haben.
Nun, Sie kennen wie wenige wirklich alles, was Max Frisch geschrieben hat und was auch zum Teil nur Entwurf vorliegt. Was wissen Sie nicht von Max Frisch, was Sie gerne wüssten oder ihn vielleicht noch hätten fragen wollen?
Es ist mir wieder präsent geworden, als ich das Nachwort von Peter Bixel gelesen habe, nämlich die Zeit von Max Frisch, 51, 52 in Amerika.
Sein erster Amerika-Aufenthalt.
Sein erster Amerika-Aufenthalt mit dem Stipendium der Rockefeller-Stiftung, wohlverstanden, mitten im Kalten Krieg, ein Stipendium der Rockefeller-Stiftung, als er in der Schweiz schon bereits als Kommunist verdächtigt wurde. Was da in Amerika gewesen ist während dieses Jahres, da hat er ja nie darüber gesprochen. Und das ist etwas, was ich einerseits bereue, dass ich ihn nicht konkret danach gefragt habe. Andererseits bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine schwierige Situation hätte ergeben können. Im Nachhinein weiß ich, dass er offensichtlich nicht darüber reden wollte. Warum? Das bleibt sein Geheimnis.
Das beschreibt ja auch Peter Bixel häufig, diese Fluchtdistanz, ja, die er immer gewahrt hat. Also man konnte ihm sehr nahe kommen, er konnte viel preisgeben, aber ja, gleichzeitig war man nie sicher, wann das dann plötzlich ein Ende nimmt.
Ja. Ja.
Nun müssen Sie also nicht mehr Max Frisch lesen, Sie dürfen weiterhin Max Frisch lesen. Was werden Sie wieder lesen jetzt im Otium cum Dignitate? Walter Obschlager, die Frage zum Schluss.
Ich werde immer wieder auf sein erstes Tagebuch zurückkommen. Das hat mich die ganze Zeit immer begleitet und das wird so bleiben. Ich werde mich wieder einmal mit dem Gantenbein-Roman beschäftigen, den ich für den besten Roman von Max Frisch halte. Und ich werde mich wieder mit seinem Spätwerk auseinandersetzen, das mir einfach vom Künstlerischen her, von dem, was er ja eben auch in den Vorlesungen beschreibt, was er anstrebt, nämlich zum Unsagbaren möglichst weit vorzudringen, durch Rhythmus, durch Form und so weiter, dass er da diesem Ideal am nächsten gekommen ist. Und das reizt mich, das wieder zu lesen.
Walter Obschlager, vielen Dank für diese Auskünfte. Max Frisch, Schwarzes Quadrat, zwei Poetikvorlesungen, herausgegeben von Daniel Dewin unter Mitarbeit von Walter Obschlager und mit einem Nachwort von Peter Bixel, ist soeben im Suhrkamp Verlag erschienen. Das war Reflexe. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Ulrich Probst. Morgen können Sie in Reflexe den heute 92-jährigen Basler Maler und Kommunisten Heiri Strub hören. In einer Ausstellung seiner Werke unterhält sich Felix Schneider mit dem lebendigen Geschichtsbuch Heiri Strub.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.